deinen Namen, so wie wir das gerade gesungen haben. Du bist unser König und dir gebührt alle Ehre. In unserem Leben, in unserer Gemeinde, auf dieser Erde. Und wir wollen dich im Mittelpunkt haben und wir wollen auf das hören, was du uns heute Morgen sagen willst durch dein Wort. Danke, dass du zu uns kommst, dass du zu uns redest, dass du nicht ein ferner Gott bist, der irgendwo weit weg ist, sondern der nahe ist. Und ich bitte dich, dass du unsere Herzen öffnest und dass wir auf dich hören jetzt. Amen. Ich weiß nicht, was du gedacht hast, als du diese Karte am Eingang bekommen hast. Vielleicht hast du die gleich beiseite getan oder du hast drauf gelesen, was dort steht. Vorne ist es jetzt auf den ersten Blick nicht so mega spektakulär. Ich glaube. Und wenn du umdrehst die Karte, dann siehst du ein paar Möglichkeiten zum Ankreuzen. Und es ist natürlich, fällt es auf, es ist so ein bisschen zum Schmunzeln auch, ja. Aber dahinter steckt trotzdem ein wesentlicher und wichtiger Punkt. Du kannst an eine Menge Sachen glauben in deinem Leben. Aber das, was wirklich entscheidend ist, ist das, was dich durchträgt. Das, woran du dich festhalten kannst, gerade in schwierigen Zeiten. Das, was dich trägt, ist ein Glaube, der rettet. Der dich emporhebt, der dich von dir weg hin auf Jesus ausrichtet. Und ihr habt diese verschiedenen Möglichkeiten und ich verstehe das so, dass es eine Multiple-Choice-Möglichkeit ist. Das heißt, ihr könnt mehrere Sachen ankreuzen, das dürft ihr gern zu Hause tun, dürft diese Karte als Erinnerung auch an den Gottesdienst mitnehmen. Aber wenn es um Glauben geht, an was glaubst du, was ist wirklich wesentlich, dann gibt unsere Kultur, unsere Gesellschaft, in der wir leben, eine klare Antwort. Die sagt, das Wichtigste ist, dass du an dich selbst glaubst. Das ist das Nonplusultra, das ist das Credo in unserer Gesellschaft, dass du an dich selbst glaubst, an deine Kraft und deine Stärken und dann wirst du das schon schaffen. Und wenn es eine Krise gibt in deinem Leben, dann musst du dich halt mehr anstrengen. Dann musst du dich auf dich selbst fokussieren und dann wirst du das schon schaffen. Und dieses Credo mag funktionieren, solange alles halbwegs gut läuft. Wir können den Eindruck haben, dass das vielleicht gar nicht so schlecht ist, so zu leben nach diesem Motto. Aber wenn wir in die Bibel schauen, wenn wir in Gottes Wort schauen, dann sehen wir ein ganz anderes Bekenntnis, eine ganz andere Richtung, wenn es um Glauben geht. Und ich will euch einladen, dass wir heute uns die Frage anschauen oder Antworten auf die Frage finden, was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Die Bibel spricht von Jesus und spricht davon, dass wir eine persönliche Beziehung zu ihm haben können, dass wir an ihn glauben können und dass das der Glaube ist, der durchträgt. Und in dem Text, den wir uns heute anschauen wollen, werden wir Antworten finden, was es konkret bedeutet. Was bedeutet es, an Jesus zu glauben? Wie sieht dieser Glaube an Jesus aus? Und es ist eine Begebenheit, wo Jesus mit seinen Jüngern in einer Menschenmenge ist und wo sie in besonderer Weise einem Vater und einem Sohn begegnen. Und lasst uns in die Bibel schauen, in den Text schauen aus Markus, aus dem Markus-Evangelium Kapitel 9. Dort sehen wir, was wirklicher Glaube ist. Und ich wünsche mir, dass das uns stärkt und ermutigt und uns einen klaren Ausblick auf das Jahr 2020 gibt. Ich lese uns immer versweise oder zwei Verse zusammen und werde ein paar Dinge dazu sagen. Und so werden wir durch den Text durchgehen. Wenn ihr eine Bibel habt oder eine Bibel-App oder so, dürft ihr gerne aufschlagen und mitlesen. Und den Text mitverfolgen, Markus 9, Abvers 14. Zunächst die Verse 14 und 15. Als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen, waren diese von einer großen Menschenmenge umringt. Darunter einige Schriftgelehrte, die ein Streitgespräch mit ihnen führten. Sobald die Menge Jesus sah, geriet sie in große Erregung. Alle liefen zu ihm hin und begrüßten ihn. Also hier haben wir die Situation gegeben von dem Text, der vor uns liegt. Die Jünger befinden sich in Diskussionen mit den Schriftgelehrten und mit einem Streitgespräch. Und vermutlich geht es um das Versagen der Jünger. Da werden wir gleich nochmal drauf zurückkommen, werden das gleich sehen. Und die Schriftgelehrten stellen die Autorität der Jünger in Frage. Ja, wer seid ihr denn eigentlich? In welchem Namen sprecht ihr hier? In welchem Namen handelt ihr hier? Und Jesus kommt mit drei seiner Jünger, mit Petrus, Johannes und Jakobus, kommt er vom Berg herunter. So wird dieser Vers eingeleitet, als sie zu den anderen Jüngern zurückkamen. Jesus war vorher auf einem Berg mit diesen drei Jüngern und da ist etwas Gigantisches passiert. Jesus ist vor den Augen der drei Jünger verwandelt worden und sie haben seine Herrlichkeit gesehen. Sie haben gesehen, wie Jesus ist, wie Jesus wirklich ist. Nicht auf dieser Erde als Mensch, der aussieht wie ein anderer Mensch, sondern als Gott selbst. Und sie sehen Mose und Elia bei Jesus stehen, aus dem Alten Testament, die deutlich machen, Jesus ist die Erfüllung des Alten Testaments. In Jesus kommt all das zusammen, was wir im Alten Testament haben. Und Gott spricht seine Zusage und er sagt, dieser ist mein geliebter Sohn, auf den sollt ihr hören. Das ist das, was die drei Jünger mit Jesus erleben, ganz exklusiv. Und sie kommen von dieser herrlichen Erfahrung runter zurück zu den anderen Jüngern. Und da spielt sich diese Szene ab. Und die Menge sieht Jesus und als sie Jesus sieht, ist sie erstaunt, sie gerät in Bewegung. Allein die Gegenwart Jesu, nur die Tatsache, dass Jesus da langkommt, versetzt die Menge in Bewegung und da passiert etwas. Vers 16 bis 18. Worüber streitet ihr euch denn? Fragte er. Einer aus der Menge antwortete, Meister, ich bin mit meinem Sohn gekommen, ich wollte mit ihm zu dir, weil er einen stummen Geist hat. Wo immer dieser ihn packt, wirft er ihn zu Boden. Dem Jungen tritt Schaum vor den Mund, er knirscht mit den Zähnen und wird ganz starr. Ich habe deine Jünger gebeten, den Geist auszutreiben, doch sie konnten es nicht. Jesus stellt die Frage, was ist denn hier los? Vermutlich stellt er die Frage an die Schriftgelehrten, warum streitet ihr hier, worum geht es? Und dann taucht dieser Vater auf aus der Menge. Er ist vorher nicht beschrieben, er taucht einfach auf und er erklärt die ganze Situation. Er erklärt, dass er einen Sohn hat, einen Jungen, der besessen ist von einem bösen Geist. Vermutlich hat es bedeutet, diese Bezeichnung, der Stumme, er hat einen stummen Geist, dass er nicht in der Lage war zu reden, dass er stumm war, dass der Geist dafür gesorgt hat, dass er nicht reden konnte. Und darüber hinaus packte der Geist ihn immer wieder, wirft ihn zu Boden, er bekommt Schaum vor dem Mund, er knirscht mit den Zähnen, er wird starr und was deutlich ist in dieser Beschreibung, hier geht es nicht um irgendeine Erkrankung, die der Sohn gehabt hat, unter der er gelitten hat, sondern es geht darum, dass er besessen ist von einem bösen Geist, von einem Dämon. Und das Ziel dieses Dämons ist es, das Leben dieses Kindes zu zerstören. Und das Leben der Familie und des Vaters zu zerstören. Und das ist grundsätzlich das Ziel von Satan. Satans Ziel ist es zu zerstören. Und wir erfahren das später im Text, wo der Vater berichtet und sagt, er wird ins Feuer geworfen und ins Wasser. Das heißt, dieser Dämon hat das Ziel, diesen Jungen zu töten, ihm das Leben zu nehmen, ihn zu Tode zu bringen. Und dieser Vater bringt sein Anliegen vor. Und er ist verzweifelt, weil Jesus war nicht da und die Jünger sind stattdessen hingegangen. Haben gesagt, ja, wir gucken uns das mal an. Sie haben stellvertretend für Jesus gehandelt und sie haben versucht, diesen Dämon auszutreiben. Und aus irgendeinem Grund konnten sie es nicht. Und der Vater, ihr könnt euch vorstellen, er ist verzweifelt, er sucht Jesus, Jesus ist nicht da, die Jünger sind da und okay, dann nehme ich eben die Jünger, die wissen schon auch, was zu tun ist, die sind ja mit Jesus unterwegs und werden schon das Richtige tun und dann passiert nichts. Nichts verändert sich in der Situation. Und die Jünger haben vielleicht gedacht, naja, Dämonen austreiben, das kriegen wir hin. Einige Kapitel vorher erleben sie nämlich genau das. Jesus sendet sie aus als Jünger. Sie sollen umhergehen, sie sollen das Evangelium verkündigen, sie sollen Kranke heilen und sie sollen Dämonen austreiben. Und was passiert? Sie treiben tatsächlich auch Dämonen aus. Und aufgrund dieser Erfahrung haben die Jünger vielleicht an der Stelle gesagt, naja, Dämonen austreiben, kein Problem, das haben wir doch schon hinbekommen. Also machen wir das hier auch. Aber irgendwie hat es nicht funktioniert. Sie versagen. Sie versagen wahrscheinlich, möglicherweise, weil sie sich selbst überschätzen, weil sie vielleicht aus ihrer eigenen Kraft heraus handeln, weil sie auf ihren Erfolg in der Vergangenheit vertrauen und gesagt haben, da hat es doch funktioniert und dann muss es doch jetzt auch klappen. Sie haben sich wahrscheinlich zu sicher gefühlt. Und was deutlich wird, da kommen wir später nochmal drauf zurück, sie waren zu wenig abhängig von Jesus. Zu wenig abhängig von seiner Kraft und von seiner Autorität. Wie reagiert Jesus darauf? Vers 19. Was seid ihr nur für eine ungläubige Generation, sagte Jesus zu ihnen. Wie lange soll ich noch bei euch sein? Wie lange soll ich euch noch ertragen? Bringt den Jungen zu mir. Jesus ist hier erstmal relativ harsch. Er stellt einen Kontrast auf zwischen sich und den Jüngern. Und er bezeichnet die Jünger letztlich als ungläubige Generation. Er bezeichnet die Jünger so wie alle anderen, die nicht an Jesus glauben, als Ungläubige. Und das ist sehr stark, wenn ihr euch überlegt, die Jünger sind mit Jesus unterwegs. Wenn jemand Jesus nachgefolgt ist, dann sind es doch die Jünger. Und Jesus sagt, ihr seid so, ihr verhaltet euch so wie Ungläubige. Ihr habt nichts gelernt. Und Jesus macht deutlich, dass es allein seine Geduld ist und seine Güte und seine Liebe zu uns, dass er da bleibt, dass er nicht sagt, ach, vergesst es. Ich lasse euch besser hier, es macht keinen Sinn. Ich habe gedacht, wir könnten weitergehen und es funktioniert nicht, das macht Jesus nicht. Jesus bleibt bei ihnen. Wie geduldig ist Jesus? Wie wunderbar gütig und barmherzig. Er wendet sich nicht ab, sondern im Gegenteil, was macht er? Er sagt, bringt den Jungen her zu mir. Bringt den Jungen her zu mir. Und so wie Jesus diese Einladung ausspricht an die Jünger und an den Vater, bringt den Jungen her zu mir, so dürfen wir heute hundertprozentig wissen, wir dürfen unsere Lasten und unsere Sünden zu Jesus bringen. So wie der Vater den Jungen zu Jesus bringt, so dürfen wir unsere Lasten, das, was uns Sorgen macht, das, was du vielleicht aus diesem Jahr mitschleppst, was dir Ängste bereitet, darfst du mitbringen und zu Jesus. Jesus sagt, bring es her. Egal wie du heute Morgen hier sitzt, das, was du mitgebracht hast, darfst du bei Jesus ablegen. Jetzt, heute. Du darfst es zu Jesus bringen, bevor dieses Jahr zu Ende geht. Wie geht es weiter? Vers 20 bis 22. Man brachte ihn, also den Jungen, und so wie der Geist Jesus erblickte, riss er den Jungen hin und her, sodass dieser hinfiel und sich mit Schaum vor dem Mund auf dem Boden wälzte. Wie lange geht das schon so mit ihm? Fragte Jesus den Vater des Jungen. Von klein auf, antwortete der Mann. Oft hat der Geist ihn sogar ins Feuer oder ins Wasser geworfen, um ihn umzubringen. Doch wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Der Junge kommt zu Jesus und der böse Geist sieht Jesus. Und er weiß, dass seine letzte Stunde geschlagen hat. Er hat keine Chance, nicht den Hauch einer Chance gegen Jesus. Und was macht er? Er setzt zum letzten Gefecht an. Er reißt den Jungen nochmal rum. Er zeigt nochmal, was er kann. Und was macht Jesus? Jesus hat sichtbar Mitleid mit dem Jungen. Er handelt das nicht wie eine Akte ab, die weitergearbeitet. Er muss ja weiter. Er hat noch anderes zu tun. Er hat Mitleid mit dem Jungen. Und er spricht zum Vater und sagt, wie lange geht es schon so? Wie lange geht es schon so? Jesus ist wie ein guter Arzt, der nicht einfach irgendwas oberflächlich sich anschaut und danach handelt, sondern der fragt, wie lange geht es dir schon so? Wie lange hast du mit deinen Leiden und Sorgen und Nöten zu kämpfen? Wie lange hast du diese Kämpfe? Wie lange hast du diese Sorgen und diese Nöte? Und du darfst es Jesus sagen. Jesus sagt nicht, das ist nicht wichtig, ich gehe weiter, ich habe Wichtigeres zu tun, sondern er nimmt sich dir an. Er begegnet uns mit Mitleid. Und wir dürfen ihm alle Details erzählen, wie es uns geht und wie lange es uns so schon geht und wie sehr wir darunter leiden. Jesus will das wissen. Und wir können nur erahnen, wie sehr der Vater gelitten haben muss. Von klein auf geht es dem Jungen schon so. Und wenn ich mir vorstelle, dass eins meiner Kinder so leidet, wie unvorstellbar ist das als Eltern, oder? Man leidet nicht nur genauso mit, ich habe das Gefühl, man leidet vielleicht sogar noch mehr als das Kind selber. Man ist hilflos, man weiß nicht, was kann man noch tun. Und die Verzweiflung vom Vater ist ganz deutlich zu erkennen und er sagt, Er sagt zu Jesus, wenn es dir möglich ist, wenn es dir möglich ist, etwas zu tun, dann hab Erbarmen mit uns und hilf uns. Wenn es dir möglich ist. Und die Verzweiflung ist sicher nochmal gestiegen an dem Punkt, wo der Vater erleben musste, dass die Jünger es nicht konnten. Die Jünger konnten nicht helfen. Und der Vater wendet sich jetzt an Jesus und sagt, okay, deine Jünger konnten nicht helfen, vielleicht kannst du es, aber ich weiß es nicht mehr. Ich bin zu dir gekommen in der Hoffnung, dass hier endlich Hilfe und Lösung zu finden sind. Aber ich weiß es nicht, deine Jünger konnten nicht helfen. Wenn es dir möglich ist, dann hilf uns doch. Hab Erbarmen mit uns. Und Jesus reagiert direkt auf die Aussage des Vaters. Vers 23, wenn es dir möglich ist, sagst du, entgegnete Jesus, für den, der glaubt, ist alles möglich. Da rief der Vater des Jungen, ich glaube, hilf mir heraus aus meinem Unglauben. Jesus reagiert auf den Vater und er sagt, meiner Kraft sind keine Grenzen gesetzt. Da, wo die Grenzen sind, ist bei deinem Glauben. Bei deinem Glauben an mich, da sind die Grenzen. Und nicht bei meiner Kraft. Deswegen ist die Frage nicht richtig, wenn es dir möglich ist. Für Jesus ist alles möglich. Er sagt, dein Glaube, der ist begrenzt. Aber meine Kraft keineswegs. Und wir hören dieses Bekenntnis des Vaters in der Sorge um seinen Sohn, in den Hilferuf, gerade da, wo er seinen Glauben ausdrückt und gleichzeitig merkt, dass mein Glaube schwach ist. Und er hat diese Aussage, die zu unserer Jahreslosung auch im nächsten Jahr führt, die ihr auf der Karte drauf habt. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Was für eine Aussage. Es klingt wie ein Widerspruch, oder? Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Oder manche Übersetzungen schreiben, hilf mir in meinem Unglauben. Oder hilf mir loszukommen von meinem Unglauben. Der Vater weiß um seine eigene Schwachheit. Er weiß, dass er nicht vollständig fähig ist, an Jesus so zu glauben, wie er es eigentlich sollte und könnte. Und trotzdem setzt er sein Vertrauen auf Jesus in aller Schwachheit, in allen Zweifeln, in allen Fragen, die er hat. Und ihr Lieben, das ist echter Glaube. Wir erleben hier etwas in dieser Aussage von dem Vater, was wirklicher Glaube bedeutet. Was es bedeutet, an Jesus zu glauben, nämlich, dass ich selbst weiß, dass ich begrenzt bin. Dass ich schwach bin. Dass ich demütig zu Jesus komme. Dass ich nicht überheblich bin und nach dem Motto, ich habe das alles doch im Griff und ich habe das einmal erklärt bekommen und dann kann ich das jetzt. Ich komme zu Jesus hilflos mit leeren Händen. Und ich darf mein Vertrauen auf ihn setzen, auch da, wo ich selbst merke, dass mein Glaube vielleicht wankt oder schwankt oder ich versage. Das Entscheidende ist, an wen ich glaube, nämlich an Jesus, an die Kraftquelle. Jesus sagt, meiner Kraft sind keine Grenzen gesetzt, meinen Möglichkeiten sind keine Grenzen gesetzt. Wir glauben nicht an uns selbst und an unsere eigene Kraft, wir glauben an Jesus und an seine Kraft. Und das ist ein Gegenpol zu unserer Kultur und Gesellschaft, die an dieser Stelle sagen würde, du musst an dich glauben. Du musst mehr an dich glauben. Aber die Frage ist, was ist, wenn ich selbst keine Kraft mehr habe, aus der ich glauben kann, aus der ich das selbst hinbekomme? Jesus ist da. Jesus sagt, bei ihm ist alles möglich. Du kannst mit deinem Glauben und Vertrauen ganz zu Jesus kommen, auch mit diesen Zweifeln gemischt, mit dieser Begrenztheit. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Da, wo unser Glaube verschwindet oder versagt oder verblasst, dürfen wir um Hilfe rufen bei Jesus. Und mir ist das eben als Gedanke gekommen, wo ich gedacht habe, ja, eigentlich, mir geht es eigentlich so in jeder Predigt, die ich hier halte. Ich vertraue auf Jesus und auf sein Wort und dass er mich hier hingestellt hat, um sein Wort zu predigen und gleichzeitig weiß ich, dass ich das nicht kann. Dass ich zu schwach bin, dass ich abhängig bin von ihm. Und es geht mir in so vielen Lebenssituationen, dass ich denke, ich schaffe das doch nicht. Und ich könnte wie dieser Vater ausrufen, ich glaube, ja, ich glaube, ich will glauben, ich will vertrauen und gleichzeitig hilf meinem Unglauben. Ich schaffe es nicht alleine. Ich brauche dich, Jesus. Wie geht es weiter in dieser Begebenheit? Vers 25 bis 27. Als Jesus sah, dass immer mehr Leute zusammenliefen, trat er dem bösen Geist mit Macht entgegen. Du stummer und tauber Geist, sagte er, ich befehle dir, verlass diesen Jungen sofort und geh nicht wieder in ihn hinein. Da schrie der Geist auf, riss den Jungen heftig hin und her und verließ ihn. Der Junge blieb regungslos liegen, sodass die meisten dachten, er sei tot. Doch Jesus ergriff ihn bei der Hand, um ihn aufzurichten. Da stand der Junge auf. Das Wort von Jesus reicht aus. Allein das Wort Jesu treibt den Dämon aus, besiegt den Dämon. Es gibt diese letzte Reaktion. Nochmal ein letztes Mal wird der Junge zu Boden geworfen. Aber ein Wort von Jesus genügt. Ein Wort von Jesus verändert alles in dem Leben dieses Jungen. Und wir lesen, dass die meisten dachten, er sei tot, weil er auf dem Boden liegt. Aber die Wahrheit ist, er ist nicht tot, sondern er lebt. Wer tot ist, ist Satan. Wer tot ist, ist Satan, den Jesus besiegt hat. Jesus hat die Macht über alle bösen Mächte. Und für Jesus, es gibt hier keinen Kampf. Merkt ihr das? Es ist nicht auf Augenhöhe, dass hier ein Gefecht entsteht und wir ringen und überlegen, wer könnte jetzt gewinnen und wir hoffen, dass Jesus es ist. Nein, es gibt keinen Kampf, es gibt gar keine Diskussion, es gibt gar kein Aufbäumen. Jesus sagt ein Wort und der böse Geist muss gehorchen, er hat keine Wahl. Das ist Jesus. Jesus besiegt den Dämon mit Leichtigkeit und er schenkt dem Jungen damit ein neues Leben. In dem Leben des Jungen hat sich alles verändert. Es ist wie eine Auferstehung, wie ein neues Leben. Er ist wie tot, aber eigentlich ist er vorher tot gewesen. Von Satan beeinflusst. Und jetzt kommt Jesus und spricht dieses Wort in sein Leben und er lebt auf einmal. Es beginnt ein ganz neuer Abschnitt, ein ganz neues Leben für ihn. Der Sohn gelangt vom Tod zum Leben. Und das durch das Wort Jesu. Und wisst ihr, das ist echter Glaube. Echter Glaube an Jesus bedeutet, dass wir durchgedrungen sind vom Tod zum Leben. Die Bibel sagt, dass wir alle tot waren durch unsere Schuld, die wir Gott gegenüber haben. Keiner von uns lebt eigentlich, wenn wir ohne Jesus leben. Und durch Jesus, durch sein Wort, durch sein rettendes Handeln, gelangen wir vom Tod zum Leben, indem wir an ihn glauben, indem wir unser ganzes Vertrauen auf ihn setzen. Das ist Glaube, dass wir durchgedrungen sind vom Tod zum Leben. Wie dieser Junge, der ein neues Leben geschenkt bekommt, der es wie eine Auferstehung erlebt. Jesu Wort gibt Leben. Jesus rettet selbst aus unseren größten Verstrickungen. Er rettet uns aus unseren Süchten. Egal mit was für Süchten du zu kämpfen hast, Jesus rettet dich daraus. Er schenkt dir ein neues Leben. Egal mit welchen Zwängen du zu kämpfen hast, er rettet dich daraus und schenkt dir neues Leben. Egal mit welchen Ängsten und Sorgen du belastet bist, er rettet dich heraus und er schenkt dir neues Leben. Und das sehen wir, weil er nur ein Wort spricht und der Junge komplett umgedreht ist. Ein neues Leben bekommt. Und die Macht von Jesus nicht begrenzt ist, selbst nicht an der Stelle, wo er dem Satan gegenübersteht. Ein Wort von Jesus für dich, das reicht aus. Das reicht aus, dein ganzes Leben umzudrehen und zu verändern, dir neues Leben zu schenken. Und die Frage für dich ist heute Morgen, hängst du dich an ihn? Hängst du dich an ihn? Vertraust du auf ihn? Vielleicht gemischt mit diesen Zweifeln, die der Vater hat. Das ist nicht das Hindernis. Die Frage ist, auf wen fokussierst du dich? Auf wen setzt du alle deine Hoffnungen? Auch wenn sie mit Zweifeln gemischt sind. Lass uns zum Schluss kommen vom Text. Es gibt noch zwei Verse. Eigentlich ist die Geschichte hier zu Ende. Aber es gibt noch ein Nachwort, eine Erklärung, eine Hilfe. Als Jesus ins Haus gegangen war und seine Jünger mit ihm allein waren, fragten sie ihn, warum konnten denn wir den Geist nicht austreiben? Jesus erwiderte, diese Art von Dämonen kann durch nichts anderes ausgetrieben werden als durch Gebet. Es gibt, wir erhalten nochmal eine Lehre, eine Erklärung für die Jünger. Und den Jüngern brennt das unter den Nägeln. Warum haben wir versagt? Es nagt an ihnen. Sie wissen nicht, was ist da eigentlich passiert. Und Jesus kommt einfach und er spricht ein Wort und zack, alles ist gut. Und Jesus sagt, ihr habt was vergessen. Nämlich das Gebet. Nämlich die völlige Abhängigkeit von mir und meiner Kraft und meiner Macht. Die Jünger für sich genommen konnten gar nichts. Und das ist eine Lehrstunde für die Jünger, wo sie das plastisch vor Augen gehalten bekommen. Das Einzige, was sie können, ist, in der Abhängigkeit von Jesus, im Gebet, in der Beziehung zu Jesus, daraus handeln, weil Jesus alle Macht hat, Jesus alle Kraft hat, nicht die Jünger. Die Jünger haben gedacht, dass sie vielleicht selbst darüber verfügen könnten, aber das können sie nicht. Die Jünger versagen ohne ihre Abhängigkeit zu Jesus. Und das macht uns deutlich als dritten Punkt, Glaube bedeutet, ich bin total abhängig von Jesus. Immer, immer. Nicht nur an dem Punkt, wo ich an Jesus glaube, wo ich zum Glauben komme, sondern mein ganzes Leben. Und es warnt uns davor, nicht unseren eigenen Glauben zusammenzubauen und zusammenzubasteln und auf das zu vertrauen, was wir vielleicht schon geleistet haben und geschafft haben, was Gott vielleicht uns auch geschenkt hat. Die Jünger haben Großartiges erlebt. Aber das hat sie nicht davor bewahrt, in diese Falle zu tappen, ich kriege das schon selbst hin. Wie oft denken wir als Christen vielleicht, wir kriegen das doch hin, wir wissen doch, wie es funktioniert. Wir wissen, wie Christsein funktioniert, wir wissen, wie wir da reagieren müssen, was wir dort tun müssen. Und wir vergessen dabei unsere Abhängigkeit von Jesus. Und dann ist es im Kern genommen eigentlich Unglaube. Es ist Unglaube, wenn wir nicht auf Jesus vertrauen, wenn wir nicht total abhängig sind von ihm. Und diese Lehrstunde für die Jünger ist genauso eine Lehrstunde für uns. Sie steht in der Bibel, sie steht in Gottes Wort, damit wir daraus lernen. Deine Highlights im Glauben, in der Beziehung zu Jesus, die du in der Vergangenheit erlebt hast, geben dir keine Garantie für dein Glaubensleben heute und in der Zukunft. Sie sind schön und sie sind ermutigend oder können ermutigend sein und können uns helfen. Aber das, was du heute brauchst und das, was du morgen brauchst, ist dein klarer Fokus und deine klare Abhängigkeit von Jesus. Immer wieder neu. Das ist im Zentrum des Glaubens, dass wir abhängig bleiben von Jesus. Dass wir nicht abhängig werden von unserer eigenen Kraft und unserem eigenen Können. Weil wenn wir abhängig sind von Jesus, dann ist der Kraft Jesu keine Grenze gesetzt. Jesus sagt, es ist alles möglich, dem, der glaubt. Die Jünger versagen an der Stelle, wo sie Jesus repräsentieren sollten. Sie stehen an der Stelle Jesu, wo sie dem Sohn begegnen, diesem Jungen begegnen. Und sie versagen an dieser Stelle. Aber wisst ihr, was das Gute ist? Jesus versagt nicht an der Stelle, wo er an unserer Stelle am Kreuz von Golgatha stirbt. Für unsere Schuld, für deine und meine Schuld. Jesus versagt nicht, wie wir versagen und wie die Jünger versagen. Sondern er geht den Weg bis zum Kreuz am Tod. Und der Zusammenhang, in dem diese Geschichte eingebaut ist, macht noch mehr deutlich. Jesus kommt mit seinen Jüngern, mit den drei Jüngern von dem Berg runter. Sie haben die Herrlichkeit Jesu gesehen. Und das ist letztlich ein Bild dafür oder ein Hinweis auf etwas viel Größeres, nämlich dass Jesus die größte Herrlichkeit beim Vater im Himmel verlassen hat. Jesus war sich nicht zu schade, diese Herrlichkeit, diesen Glanz, dieses perfekte Leben zu verlassen und hinunter den Berg zu kommen, in das Tal, in diese Welt, zu uns Menschen, da wo er mit Versagen konfrontiert ist, wo er mit Krankheit und Leiden konfrontiert ist, wo Dinge nicht so laufen, wie sie eigentlich sollten, wo er mit uns konfrontiert ist, die Versagen und die Zweifel haben und die Ängste und Nöte haben. Aus seiner Gnade heraus kommt er zu uns. Und wir haben es nicht verdient. Er verlässt die Herrlichkeit. Warum? Um dich und mich zu retten. Um dir und mir neues Leben zu schenken, uns vom Tod zum Leben zu bringen, indem wir uns an ihn klammern, indem wir auf ihn vertrauen, indem wir unsere Abhängigkeit von ihm deutlich machen. Was ist Glaube? Was bedeutet es also, an Jesus zu glauben? Das sind diese drei Punkte von dem Vater, von dem Sohn und von den Jüngern. Glaube bedeutet, ich glaube, hilf meinem Unglauben. Es ist gemischt oder darf gemischt sein mit Zweifeln. Es kommt aus einem demütigen Herzen. Ich habe es nicht alles im Griff. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Glaube ist wie dieser Sohn, der erlebt, dass er vom Tod zum Leben kommt. Dass er ein neues Leben geschenkt bekommt. Das passiert, wenn wir unser Vertrauen auf Jesus setzen, wenn wir an ihn glauben. Und Glaube bedeutet, dass wir total abhängig sind von Jesus, dass wir in der völligen Abhängigkeit von ihm leben. Nur dann ist unser Glaube wirklich ein Glaube, der rettet. Dann ist unser Glaube der Glaube, den die Bibel beschreibt. Wenn wir in unserer Abhängigkeit von Jesus leben, wenn wir im Gebet leben, beten ist die Form eines Christen, die deutlich macht, dass er abhängig ist von Gott. Wenn du weißt, du bist abhängig von Jesus, dann betest du. Wenn du denkst, du hast es selber im Griff, dann lässt du das Gebet an der Seite. Ohne Gebet werden wir überheblich und stolz und überschätzen uns selbst. Ohne Gebet vertrauen wir auf unsere eigene Kraft. Und Satan lacht über unsere Methoden. Aber er zittert, wenn wir beten. Satan lacht über das, was die Jünger tun, weil er weiß, die haben keine Chance, wenn sie es aus eigener Kraft tun. Aber er zittert in dem Moment, wo Jesu Kraft und Autorität ins Spiel kommt. Deswegen will ich euch ermutigen, im Blick aufs nächste Jahr euch festzumachen an Jesus, abhängig zu sein von ihm, mehr als je zuvor. Zu beten mehr als je zuvor, weil das unsere Abhängigkeit Ausdruck bringt. Worauf setzt du dein Vertrauen im nächsten Jahr? In all den Zukunftssorgen, in den Nöten, in deiner Familie, in den Kämpfen mit deinen Verstrickungen und Sünden, worauf setzt du dein Vertrauen? Lebst du nach dem Motto, kämpf weiter, halt durch, irgendwie schaffe ich das schon, ich muss da nur durch? Oder folgst du der Einladung von Jesus, der sagt, komm her zu mir. Meine Kraft ist nicht begrenzt, du darfst mir vertrauen, 100%. Ich glaube, hilf meinem Unglauben. Ist das dein Bekenntnis heute? Ich lade euch ein, dass wir jetzt gemeinsam ein Lied singen, dass wir dazu aufstehen und dass wir dieses Lied singen, weil das genau diese Spannung zum Ausdruck bringt. Wir glauben und dürfen voll Vertrauen auf Jesus und trotzdem erleben wir Höhen und Tiefen und Herausforderungen, die uns zweifeln lassen und die alles nicht immer so einfach sein lassen. Und ich will euch einladen, im Anschluss an dieses Lied werden wir den Gottesdienst beenden und dann laden wir ein zu einem Segnungsteil. Und ihr dürft nach vorne kommen, hier werden genug Leute stehen und ihr dürft für euch beten lassen, für euch segnen lassen, für eine bestimmte Situation in deinem Leben, ganz persönlich oder allgemein für das kommende Jahr oder für spezielle Herausforderungen, die du hast oder auch für dein Wachstum im Glauben, für deine Abhängigkeit von Jesus. Wir laden euch ein, nach dem Gottesdienst nach vorne zu kommen und für euch beten und euch segnen zu lassen im Blick auf das nächste Jahr. Lasst uns gemeinsam singen. Mehr.